Hey Tobias, hast du schon von der neuesten Schlappe von Bill Gates mitbekommen?
Nein, lass mich raten, hat es etwas mit AI zu tun?
Extrem. Und zwar, der Bill Gates ist nicht mehr so reich wie auch schon. Und vor allem der Steve Ballmer, sein Angestellter, hat ihn überholt im Vermögen. Und der Grund ist eben, wie du sagst, AI. Und zwar, weil Microsoft so fest in AI investiert und auch bei OpenAI dabei ist, ist die Aktie so abgegangen, dass jetzt eben der Steve Ballmer reicher ist. Und der Grund ist eben auch witzig, weil der Steve Ballmer ist seiner Firma treu geblieben, hat seine Microsoft-Aktien nicht verkauft, währenddessen der Bill Gates diversifiziert hat. Und jetzt ist der Ballmer 157,2 Milliarden Dollar reich und der Bill Gates nur 156,7. Heisst also, als Moral von der Geschichte, man soll seiner Firma treu bleiben oder seiner Anlagestrategie.
Ja, bravo. Oder AI hat sich ausgezahlt für ihn, kann man auch sagen.
Prompt Zero.
Ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon Blick-Digital-Redaktor Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benke, der sich beim Blick um AI kümmert.
Bö, was weißt du über den Sam Altman, den CEO von OpenAI?
Oh, er hat die ganze Gen-AI-Welle eigentlich losgetreten, wo er Ende 2022 ChatGPT am Verwaltungsrat vorbei lanciert hat. Dann weiss ich noch, dass er irgendwann mal rausgeschmissen worden ist aus der Firma und nachher wieder eingestellt worden ist. Und ich weiss, dass er ein bisschen einen Streit hat mit dem Elon Musk, beziehungsweise Elon Musk mit OpenAI, weil die Firma ja Open heisst, aber eben halt dann doch mehr Closed als Open ist.
Genau, das werfen wir Ihnen ja ein bisschen vor. Was viele auch nicht wissen, ist, vielleicht denken, OpenAI ist noch so ein kleines Startup oder so, wo es noch nicht so lange gibt. Das stimmt natürlich nicht, oder? Die Firma gibt es seit 2015 und ist mittlerweile über 80 Milliarden Dollar wert.
Auf was willst du jetzt raus? Was ist mit dem Sam Altman los?
Ja, ihm wird ja immer wieder vorgeworfen, dass er eigentlich, oder dass unter seiner Führung sich OpenAI von einer quasi gemeinnützigen Organisation, zumindest so der hehre Gründungsansatz zu einem stark kommerzialisierten Unternehmen entwickelt hat, wo ja unterm Strich jetzt natürlich auch Milliarden bekommen hat von anderen Unternehmen, wie zum Beispiel von Microsoft, die eingestiegen sind bei OpenAI, die Technologie auch in ihre eigene Software einbauen. Und ich glaube, ja, dort hat es einen rechten Shift gegeben. Also die Firma OpenAI ist natürlich sehr im Fokus, weil es sinnbildlich ist für sehr viele mit ChatGPT, sehr sinnbildlich ist für viele überhaupt mit AI, weil da einfach von Anfang an der grösste Hype ausgelöst hat.
Ja, aber ich glaube, let's face it, also am Schluss ist ja Geschäftsfeld nicht irgendwie ein Ponyhof sozusagen, sondern am Schluss wollen die Firmen ja Geld verdienen. Und mich überrascht jetzt nicht, dass OpenAI ein bisschen von ihrem Anfangskurs ein bisschen abgekommen sind und jetzt gemerkt haben, hey, mit AI können wir Geld verdienen oder wir wollen Geld verdienen. Und wenn sie das machen, das sollte einfach einem eigentlich nicht überraschen in der Businesswelt, vor allem nicht in der amerikanischen Businesswelt.
Ja, letztendlich ist das auch in dem ganzen ja, Tohu Aboho oder in dem Zerwürfnis geendet, wo du schon angesprochen hast, dass der Sam Altman dann kurzzeitig abgesetzt worden ist als CEO, unter anderem vom Ilya Sutskever, Forschungsleiter bei OpenAI, dann kurzzeitig Mira Murati, jetzt wieder CTO bei OpenAI als CEO eingesetzt worden ist. Irgendwie hat mich so das ganze Drama ein bisschen erinnert an, kennst du die HBO-Serie Silicon Valley?
Leider nicht so wirklich.
Das ganze Theater ist eigentlich, oder die ganze Serie ist eigentlich eine Persiflage auf die Machenschaften in der Tech-Welt im Silicon Valley, aber immer öfter trifft es einfach wirklich die Realität.
Also ich glaube, wenn das gleiche Tohuwabohu bei irgendeiner anderen Firma passiert wäre, in einem anderen Sektor von der Industrie, dann wäre das ein viel grösseres Thema. Ich glaube, eben bei dem Silicon Valley-Zeug, ich weiß nicht, man ist gar nicht überrascht darüber, man schaut dem staunend zu, man verzeiht es denen vielleicht auch, weil man bei AI nicht wirklich so eine Ahnung hat, was sie wirklich machen, und dann denkt man, ja, mach das mal, wir brauchen einfach euer Produkt. Mir kommt es ein bisschen so vor.
Ja.
Wo geht denn der Eis jetzt hin mit dem Sam Altman?
Ja, das ist die Frage. Ich glaube, er wird vor allem auch Geld verdienen, versucht auch Geld zu akquirieren, unter anderem für, man hat auch gelesen in den Schlagzeilen, für eigene KI-Chip-Fabrikation. Dort wird er bis zu 7 Billionen, und das sind deutsche Billionen, Dollar können abzügeln. Das ist ein unglaublicher Betrag, mehr als das BIP von Deutschland und Frankreich zusammengerechnet.
Ja, eben, wie realistisch ist es, sei dahingestellt, aber es zeigt einfach, dass man in der AI-Welt, da kannst du nicht einfach kommen und sagen, hey, wir wollen jetzt ein geiles Produkt bauen. Du brauchst vor allem zwei Sachen. Du brauchst nicht nur Talent, also talentierte Mitarbeiter, du brauchst auch die richtigen Chips. Eben die von Nvidia momentan. Und dort will er eigentlich davor loskommen und selber anfangen bauen. Ist ja eigentlich ein gutes Ziel, dass es dort mehr Wettbewerb gibt, dass das nicht nur bei einer Firma ist, aber ich weiss nicht, ob er das Geld zusammenkriegt. Also das übersteigt ja das BIP von mehreren Ländern.
Genau, eben von Deutschland und Frankreich zusammenzählt.
Genau, also unglaubliche Summe.
Du hast angesprochen, es braucht vor allem auch Leute und Personal, und dort hat es doch einige Wechsel gegeben auch, eben unter anderem der Chefforschungsleiter, der Ilya Sutskever, schafft mittlerweile nicht mehr bei OpenAI. Er hat seine eigene Firma gegründet, die Safe Super Intelligence heisst. ja, ich glaube, der Name sagt schon alles. Der soll Programm sein, der Gründer von dieser Firma, unter anderem auch der Daniel Levy ist dabei, der hat bei Apple, bei KI gearbeitet. Die wollen eigentlich vermeiden, dass sich die Geschichte von OpenAI wiederholt, sagen sie zumindest.
Ja, es ist ja lustig. Also ich meine, bei OpenAI, eben, die gibt es eigentlich schon länger, als man meint. Und es rennen immer wieder Leute weg, die dann sichere sozusagen AI machen. Also das eine Beispiel ist ja Anthropic, der jetzige große Konkurrent, der aus ehemaligen OpenAI-Leuten entstanden ist, die ethische AI machen. Dann ist eben das, was du gesagt hast, das Beispiel mit der Safe
Superintelligence.
Safe Superintelligence, also mit der sicheren. Also wenn man Insider aus der Szene anhört, muss eigentlich wirklich das Geschäftsmodell von OpenAI wahnsinnig unsafe und risky und ich weiss auch nicht, was sein. Aber gleich brauchen es irgendwie alle, weil man kommt schwer dran vorbei.
OpenAI führt einfach keinen Weg dran vorbei, oder? Es ist jetzt in Windows-Geräten drin mit Copilot, ihre Technologie. Es kommt als Anbindung auf Millionen von iPhones. Das Jahr, nächstes Jahr, ChatGPT.
Also von der Regulierung her hoffe ich doch bei OpenAI auch Selbstregulierung. Also ich glaube, sie sind sich schon bewusst, dass sie nur dann können operieren, wenn sie einigermaßen Vertrauen haben bei den Leuten und auch bei den Businesspartnern, eben zum Beispiel Microsoft. Und dass es, wenn es dann zu extrem wird, die sich von ihnen abwenden. Also gut, das ist jetzt ein bisschen, vielleicht eine naive Vorstellung von mir, aber ich hoffe da wirklich auf Selbstregulierung und auf deren ihres Geschick, es nicht zu Entschuldigungswort, zu verkacken mit dieser Entwicklung.
Bö, was ist dein absoluter bester Stromspartipp?
Ich habe 3 Kinder und ich sage immer, hey, stell das Licht ab. Aber das macht es natürlich nie und ich bin eigentlich die ganze Zeit dann am Nachrennen und eben halt dann das Licht am Abstellen, weil ich denke, Strom sparen, Umwelt schützen ist gut. Aber
du hast noch kein Smart Home, weil da kannst du mit dem Telefon abstellen.
Nein, ich habe ein sehr dummes Home und mache das noch von Hand.
Genau, aber du kündigst es schon an. Stromverbrauch ist vor allem auch ein grosser Punkt oder ein grosser Diskussionspunkt, wenn es um künstliche Intelligenz geht.
Ist denn die ganze Stromgeschichte auch so schlimm wie mit dem Bitcoin-Mining damals, wo ja mit ähnlichen Chips betrieben worden ist?
Also es gibt zum Beispiel Schätzung von Goldman Sachs, wo heisst, dass Tools wie ChatGPT fast 10-mal so viel Strom verbraucht wie eine normale Google-Suche. Also halt, wenn du irgendwie etwas bei ChatGPT promptest. Und ja, das kann natürlich sehr starke Kohlenstoffemissionen von Rechenzentren vor allem geben, vor allem in den nächsten Jahren, weil die sich exorbitant erhöhen.
Ja, also ich glaube, das ist ja ein Grund, warum Google relativ lang gehabt hat oder immer noch hat, bis die AI wirklich die Suche einbaut. Also auf der einen Seite geht es ja auch ein bisschen länger, als normale Suche. Und auf der einen Seite ist halt eben der Stromverbrauch da. Und das Problem ist ja bei Google ja nicht, dass dann nur irgendwie 30 Leute pro Tag dann so eine Suche startet, sondern es sind Milliarden von Suchen und das skaliert sich natürlich extrem auf. Und wenn dann jede Suche eben extrem viel Strom, extrem viel Zeit braucht, dann leidet Google-Seite, die ja jetzt einfach vor allem als extrem einfach und schnell und ich weiß auch nicht was angeschaut wird.
Ja, und ich glaube, es gibt sogar auch extreme Prognosen. Also eben das als zentrales Element von dem Ganzen sind eigentlich Rechenzentren, wo halt all die Anfragen überkommen und bearbeitet und die sind überall auf der Welt stationiert. In den USA gibt es besonders viel. Da in der Schweiz gibt es, glaube ich, etwa um die 100. Natürlich nicht nur AI-Rechenzentren, vor allem so eben halt Cloud-Infrastruktur, wo deine iPhone-Fotos abgeleitet sind, deine Gmail-Mails liegen etc. Und es gibt auch extreme Prognosen vom CEO von ARM, also dem Chip-Hersteller, René Haas. Und der sagt, dass bis 2030 kein Rechenzentrum in den USA könnte bis zu einem Viertel vom ganzen Strom verbrauchen, also eine enorme Menge.
Ja, und ich meine, das ist natürlich ein Witz, wenn wir dann irgendwie unsere Plastikdeckel oder Flaschen mit einer Lasche festmachen oder nicht mehr fliegen. Das sind dann so die Sachen, die wir sehen. Aber wenn wir dann irgendetwas am Computer bedienen, dann sehen wir ja nicht, wo das welche Kosten oder welche Stromverbrauch auslöst oder welche CO2-Emissionen. Ich weiss nicht, ist da schon irgendetwas mit Zertifikaten am Laufen? Oder gesehen, oder dass man vielleicht neben der Suche kann einblenden, hey, deine lustige AI-Suche, deine lustige Musik generieren, hat jetzt so viel CO2 verbraucht, wie wenn du irgendwie von Oslo auf Palermo gefahren bist mit dem Auto.
Ja, ich glaube, so konkret hat das jetzt niemand gerade geplant. Apple, wo ja auch die Apple Intelligence AI-Sachen lanciert, die haben gesagt, dass ihre Klimaziele zumindest nicht tangiert werden von der AI. Wie das sie da genau machen, das haben sie allerdings noch nicht im Detail erklärt.
Ja, also Apple ist ja lustig, eben, sie tun ja zum Beispiel nicht mehr einen Stecker ins iPhone-Päckchen rein, damit es kleiner ist. Sie haben ihr missgeliebtes Leder-Case eingestellt fürs iPhone, eben alles wegen Umweltschutz, was ja okay ist, eben, aber auf der anderen Seite dann jetzt mit Apple Intelligence riesige Server-Infrastruktur, die da aufgebaut wird. Es läuft noch nicht so, darum wissen wir es noch nicht so, aber wir werden sicher dann auf die Finger schauen, wie, ich glaube, sie müssen es auch ausweisen, weil sie können da nicht sagen, sie sind da die super umweltfreundliche Firma und dann bringen sie AI und sagen dann nicht genau, was dort los ist.
Es gibt aber auch positive Stimmen, eben der Bill Gates, den wir jetzt gehört haben, hinter seinen Mitarbeitern gefallen, zumindest von finanziellen Ansichten her. Der hat kürzlich gesagt, dass künstliche Intelligenz auch bei der Erreichung von Klimazielen sogar könnte eine Hilfe sein und weniger ein Hindernis. Und zwar, dass es diesen Ländern ermöglicht, weniger Energie zu verbrauchen, indem dass die Technologie quasi das Stromnetz kann effizienter machen. Das war zumindest seine Aussage gewesen. Man muss allerdings auch sagen, er ist auch investiert natürlich in eine Energiefirma und ein Drittel von seinem Vermögen ist auch in Microsoft investiert, wo eben dann natürlich auch wieder in OpenAI investiert ist.
Ja, aber ich glaube, da hat er schon einen Punkt, weil es sind vor allem so Grossfirmen wie Fluggesellschaften oder Reedereien, die Frachter betreiben weltweit, die arbeiten jetzt auch mit AI zusammen, um ihre Organisation besser zu machen, effizienter zu machen, weil da geht es um Treibstoff, wo sie sparen und wenn man natürlich AI da dazu kann nutzen kann, dann wird das sicher auch helfen. Ich glaube, am Schluss muss man dann wirklich mal durchrechnen, hey, wo bringt es etwas? Wir sind immer noch ein bisschen in dieser Aufbruchsstimmung, wo wir ausprobieren, aber irgendwie, ja, vielleicht nicht jedes lustige Bild generieren, das einem gerade in den Sinn kommt, sondern vielleicht dort auch ein bisschen Selbstregulierung bei einem selber anfangen. So wie eben ich das Licht daheim ausschalten, dass man vielleicht dann nur das von der AI generieren lässt, was man auch wirklich will.
Du meinst zuerst denken, dann tippen.
Absolut.
Da wünschen sich doch viel. Wenn wir das dann auch gemacht haben, dann wird sich zeigen. Das ist Prompt Zero. Und wenn ihr einen Input habt oder Ideen, schreibt uns an input@promptzero.ch.
Du Tobias, welches AI-Tool verwendest du eigentlich?
Geschaut habe ich natürlich alle schon mal. Google Gemini, dann Claude von Anthropic. Am Anfang habe ich viel auch noch ChatGPT gebraucht von OpenAI. Das ein bisschen weniger jetzt ja, habe ich viel ausprobiert, vor allem mit Claude. Das finde ich recht gut.
Ja, also wenn man ja AI sagt, eben, denken viele an ChatGPT, aber man muss wirklich sagen, hey, die Entwicklung ist vorgeschritten. du sagst es, Claude, ich finde es auch sehr gut. Und jemand, der uns mehr dazu kann sagen, ist der Kevin Schawinski. Er ist Chef vom AI-Startup Modulos. Und wir wollen mit ihm über die besten KI-Tools reden.
Yes. Hallo Kevin.
Hallo, freut mich immer, über KI zu reden.
Also komm, da wenden wir doch gerade die Frage an dich wenden. Mit was spielst du gerade zusammen?
In den letzten Tagen bin ich sehr stark mit Claude unterwegs gewesen, mit dem neuen Modell 3.5. Das ist wirklich, würde ich sagen, ein klarer Schritt in Verbesserung gegenüber der Konkurrenz. Und da haben sie jetzt zumindest kurzfristig einen klaren Fortschritt.
Kevin, wieso verwendest du dann Claude? Was ist cooler als ChatGPT?
Ich versuche natürlich, die Modelle und die Tools, die um die Modelle drumherum gebaut werden, zu vergleichen und zu schauen, was bringt mir den grössten Vorteil, was erleichtert meine Arbeit. Da ist immer so das Hin und Her, was ist jetzt für was besser. Ich würde sagen, im Moment, heute, ist Claude 3.5 bei den meisten Aufgaben einfach besser. Es ist klar, es ist fokussierter und ich glaube, das hat technologische Gründe. Der Fortschritt von der Forschung von der Erschaffer von Claude bei Anthropic.
Du sagst, deine Arbeit, was ist deine Arbeit und kannst vielleicht noch ein konkretes Beispiel machen, wie nutzt du AI konkret im Alltag?
Ja, also ich nutze es für jedwede verschiedene Aufgaben und darum auch die Ansicht, manche Modelle sind für das besser und für andere für das. Jetzt zum Beispiel, wenn wir NDAs, Non-Disclosure Agreements, reinkommen, tue ich die erstmal mit, in dem Fall ChatGPT analysieren, dann habe ich mir einen schönen GPT gebaut, also das Modell, Instruktionen hat, was will ich wissen über so ein NDA. Und dann gibt er mir eine schöne Zusammenfassung und Empfehlungen, was ich mir genau muss anschauen muss. Und das finde ich sehr praktisch. Auf der anderen Seite, wo jetzt Claude besser ist, wenn ich ganz schnell Prototypen von etwas bauen will. Wie würde das Interface für das aussehen? Oder wie würde das funktionieren? Da würde ich sagen, ist jetzt ganz klar meine Wahl Claude.
Vielleicht noch schnell ein Einwurf, die jetzt noch ein bisschen Bahnhof stehen. Claude kommt ja von der Firma Anthropic. Das ist einer der grossen Konkurrenten von OpenAI. Und sie sagen ja so ein bisschen, um sich zu differenzieren, sie bauen ethische AI. Also nicht so wie der Sam Altman ganz böse kommerzielle, sondern eben ethische.
Und ist auch gegründet worden von ehemaligen Mitarbeitenden von OpenAI natürlich.
Genau, die dort vorgelaufen sind und gedacht haben, wir machen jetzt etwas selber.
Ja, Kevin, vielleicht kannst du mir mal sagen, was sind denn deiner Meinung nach die absolut bemerkenswertesten Fortschritte, die in diesem Bereich passiert sind in den letzten Jahren? Wie muss man sich das als Laie vorstellen?
Es ist interessant, weil eigentlich die Fortschritte seit dem Auftritt von GPT-4, dem wirklich guten Modell von OpenAI, sind nicht mehr revolutionär gewesen, sondern eigentlich kleine Verbesserungsschritte. Und jetzt, wieso ist Claude von Anthropic jetzt ein bisschen besser als GPT-4? Das liegt an der Forschungsarbeit von Anthropic, wo die sogenannte Blackbox haben wollen aufmachen und besser zerstören, wie die Modelle wirklich funktionieren. Der Pitch damals war, da geht es um Sicherheit, um uns zu schützen vor übermächtiger KI. Die Applikation, die jetzt nützlich ist, einfach, dass die Modelle besser werden. Und vor ein paar Wochen hat ja Anthropic eine Version von Claude rausgegeben namens Golden Gate, wo sie ihre Technologie zur Interpretation von ihren Sprachmodellen können manipulieren und einfach aufgeschraubt haben. Sie haben gesagt, alles, was du jetzt sagst als Antwort, muss fokussiert sein auf die Golden Gate Bridge. Wenn man das ausprobiert, das ist wirklich super gesehen. Egal, was man gefragt hat, es hat es irgendwie dazu gebracht, dass es dann doch wieder über die Golden Gate Bridge geredet hat. So eine Demonstration. Sie können das Modell genug verstehen, dass sie es steuern können. Und die Hypothese, die jetzt viele haben, ist der Grund, warum Claude besser ist als ChatGPT, ist, weil Anthropic das Modell besser steuern kann. Also es ist nicht, dass das Modell an sich jetzt besser oder mehr Fähigkeiten hat, sondern Anthropic hat bessere Kontrolle darüber.
Ja, weil eben, es ist bis jetzt auch, glaube ich, nicht nur für uns, sagen wir interessierte Nutzer, sondern auch für die Firmen selber ein bisschen Blackbox gewesen. Was machen die Chips eigentlich mit meinen Daten? Wie funktioniert die AI wirklich? Man hat oben etwas reingelassen, unten ist etwas rausgekommen. Und eben Anthropic sind jetzt eigentlich die wirklich herausfinden wollen, was sind genau die Mechanismen dahinter? Und wie kann ich es dann eben auch steuern? Wie kann ich vielleicht herausfinden, ob die AI lügt, mich anlügt oder ob sie die Wahrheit sagt, um das eben ein bisschen besser dann für den Nutzer die Resultate zu präsentieren zu können?
Ja, Lügen von Wahrheit unterscheiden ist für die Modelle eigentlich immer noch völlig unmöglich. Aber zumindest ist es besser fokussiert, um eine Antwort zu geben, wo klarer zusammenhängt und nicht irgendwie dann plötzlich abschmiert, weil das LLM einfach unkontrolliert ist.
Und da können die Modelle eben eigentlich sehr gut. Sie spucken etwas aus, wo halt sehr überzeugend tönt und könnte echt sein, aber unter dem Strich vielleicht einfach ja, frei erfunden ist, halluziniert ist. Wo sind denn die Herausforderungen, wenn du sagst, eben zum Erkennen, wie das hinter den Kulissen genau funktioniert, wie hat es Anthropic da geschafft?
Und da geht es darum, wirklich zu verfolgen in diesen gewaltige Modell, das sind eigentlich riesige Zahlenkolumnen, wenn man so will, wo die Layers, die trainierten Modelle riesige Datenmengen sind. Und Anthropic hat jetzt einen besseren Blick drauf, wenn man sich die riesigen Modelle anschaut. Wenn ich da jetzt etwas oben reinwirf, wie geht das durch? Was wird aktiviert, mehr oder weniger? Wie hängen die völlig eigentlich abstruse Datenpunkte zusammen? Wenn ich jetzt ein Wort, weiß nicht, Hund oder mehr oder was auch immer reinrühre, oder einen Satz, wie reagiert das Modell und was kommt dann wirklich raus? Und dann der zweite Schritt ist eben sagen, ja, wenn alles, was mit mehr zu tun hat, da und da und da aktiviert, ja, wenn man das dann noch ein bisschen aufschraubt oder abschraubt, dann kann man das Modell anfangen zu steuern.
Noch etwas, was ein bisschen simpler ist, was mir sehr gefällt bei Claude, ist das Interface. Und zwar, also ich finde es viel freundlicher. Was mich wirklich lässig gefunden habe, als ich mich dort registriert habe, hat sie mich zuerst gefragt, wie ich heiße, und ich Thomas Benko eingegeben. Und nachher hat sie gefragt, wie ich will genannt werden. Dann habe ich natürlich Bö eingegeben. Und das ist ein sehr viel persönlicherer Touch als bei ChatGPT und irgendwie die Resultate sehen auch viel schöner aus.
Mhm. Also was ich vor allem faszinierend finde, ist bei Claude sind die Artifacts, die jetzt gelauncht hat mit dem neuen Modell. Eben, ich meine, dort, seit ich letztes Mal programmiert habe, ist doch schon ein paar Jahre her, aber halt mit AI ist es doch relativ einfach. Da kannst du irgendwie sagen, hey, mach mal schnell irgendwie ein simples Pong-Game, 2-3 Prompts und 3 Sekunden später hast du so ein Teil, wo ausgespuckt wird. Sogar ausprobiert mit dem Touch-Interface, dass sogar da funktioniert, auf dem Handy kannst spielen. Eben KI verändert wahrscheinlich auch die Softwareentwicklung so sehr, dass jede App eigentlich, oder dass all die Modelle können Apps mitentwickeln. Kannst du dort etwas dazu sagen, was das bedeutet für Programmierer einerseits, aber auch für die ganze Branche?
Also das Spannendste ist, dass eben die Fortschritte, die jetzt kommen, sind User Experience, sind gute Interfaces, weil am Anfang vom KI-Hype haben ja alle welche Chatbots bauen. Man redet mit der KI wie mit einem Menschen. Und es zeigt sich jetzt immer mehr, dass gute User Experience und customisierte User Experience ist eigentlich das, was die Leute wollen, was sie schätzen. Sie wollen nicht einfach nur eine Konversation haben. Und das geht, glaube ich, in die Richtung, dass die User Interfaces von Software in der Zukunft viel mehr in dem Moment von AI hergestellt werden, designt werden, um meine Anforderungen zu entsprechen. Ich will jetzt die Information, mach mir ein Dashboard. Und das ist natürlich Arbeit, die früher noch von menschlichen Programmierern gemacht worden ist, die das Dashboard hergestellt haben, designt haben, testet haben. Und heute, zumindest Version 1, komme ich in 30 Sekunden über. Und das ist schon mal ein grosser Unterschied. Die Frage, ob jetzt wirklich der Programmiererberuf ersetzt wird, sehr spannende Frage. Es gibt jetzt immer mehr Investoren aus Silicon Valley, die gewaltige Summen investieren in die Idee, dass man wirklich den Software-Engineer ersetzt durch etwas, das vielleicht einen Dollar pro Stunde kostet, weil das sind die Kosten von diesem Modell. Werden sie das schaffen? Bis jetzt wird es noch belächelt von Programmierern. Aber Vorhersagen über die Zukunft sind da sehr, sehr schwierig. Nicht alle Code ist etwas, das geschrieben werden muss von jemandem, der Expertin oder Experte ist. Vieles ist ziemlich Boilerplate und wenn es etwas gibt, wo ChatGPT und Co. gut sind, ist es Boilerplate.
Was heisst Boilerplate?
Standardsachen, die es tausendmal schon gemacht haben, wo man nur ein bisschen muss anpassen muss.
Also ich glaube, da der Gedanke, dass die AI gerade alles ersetzt, das ist zwar, kann man darauf kommen, aber am Schluss braucht es, glaube ich, immer noch Menschen, die das bedienen, die auch die Befehle eingeben. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht mit künftigen Modell, das dann automatisch auch wird passieren. Aber ich denke, es wird sicher sehr viel Arbeit abgenommen, aber am Schluss muss es schon einen geben, wo halt das Zeug zusammenbaut.
Ja, man darf die Frage einfach nicht apodiktisch behandeln und sagen, all or nothing. AI, KI, wird immer mehr von dieser Arbeit übernehmen, dadurch natürlich den Menschen dann auch mehr Zeit geben für die Aufgaben, die KI nicht übernehmen kann. Das ist nicht eine gleiche Ergänzung, das werden dann andere Jobs, andere Rollen sein. Und das geht genau in die Richtung vom nächsten Hype bei KI, und das sind die sogenannten Agents, also Agenten, also Mini-Programme, wo auch eben die Sprachmodelle nutzen, wo miteinander können kommunizieren und wo Sachen können ausführen, zumindest in der virtuellen Welt. Und der nächste Hype, also baut sich so langsam auf, sind die Agents, wo ich dann sage, ich habe jetzt 5 KI-Agents, ich gebe je denen so ihre Aufgaben und die machen die das und reden miteinander wie Mitarbeiter und liefern mir das Endprodukt, nachdem sie miteinander geredet haben und gesagt, ja, haben wir das jetzt richtig gemacht, haben wir es richtig koordiniert. Das haben die Leute schon eigentlich seit Tag 1 von ChatGPT, GPT 3.5 wollen machen. Hat nicht funktioniert. Ich habe damals experimentiert damit selber auch ein bisschen. Die sind einfach völlig sofort abgelenkt worden und irgendwie so völlig verschwunden und etwas Unsinniges gemacht. Heute eben mit der besseren Steuerung und der besseren Modell und der besseren Infrastruktur wird das immer besser. Und ja, das nächste grosse Thema, wahrscheinlich später in diesem Jahr, würde ich sagen, sind die AI-Agents.
Was für Rolle spielen da grosse Firmen wie Google und Apple in dem AI-Agent-Ding rein?
Bei Apple weiss ich weniger, bei Google ist das ein extrem heisses, grosses Forschungsthema.
Also eben, weil du hast, kann man sich so vorstellen, dass du dann so ein Agent oder verschiedene Agents zum Beispiel auf deinem Handy hast und du hast eben verschiedene Tasks zuweisen.
Ja, oder ich habe zum Beispiel meine Rolle im Job und sage, ich arbeite in einem Startup, ich sage jetzt einem Agent, mach die Finanzplanung für das nächste Quartal, der andere, ich will das Produktdesign. Und der Dritte soll sich bitte das Marketing anschauen. Und dann koordiniert sich. Und dann der Marketing-Koordinator, Agent, sagt, ja, ich brauche einen für Grafik, einen für Search Engine Optimization, einen für Broschüren. Und die reden dann miteinander. Und das ist so der Wunsch, das ist der Zielgedanke, ob es ankommt, weiß ich nicht, dass ich dann das alles mehr oder weniger fertig oder vielleicht 80% fertig zurückbekomme.
Und wenn wird es so weit sein, dass da wirklich nützlich ist im Alltag? Noch tönt es ein bisschen nach Zukunftsmusik?
Es ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber viele reden jetzt davon, dass wir kurz davor sind, dass es nützlich ist. Muss man vorsichtig sein, klar, alle hypen ihre neuesten Startups, ihre neueste Forschung, aber es wird immer lauter. Und übrigens ein Sektor, wo das schon länger wirklich ernsthaft angeschaut wird, aber da weiss man natürlich weniger, ist im militärischen Bereich, wo natürlich Agenten auch sehr gefolgt sind.
Ein Megatrend, der schon da ist, finde ich, der jetzt nicht technischer, sondern finanzieller Natur ist, ist, dass die Bedienung von diesen Modellen immer billiger wird, jetzt, also vor allem jetzt für Privatpersonen wie uns. Also früher haben wir für ChatGPT oder jetzt Claude müssen irgendwie $20 pro Monat abdrucken. Aber zuerst ist ChatGPT mit 4.0, wo gratis ist das Modell, und jetzt ist eben Claude mit 3.5 Sonnet, wo auch gratis ist. Also eigentlich die besten Modelle sind gratis. Wie verdienen die Firmen jetzt noch Geld, wenn alles gratis ist?
Das ist die Frage, weil bis jetzt haben sie ja immer quasi den Zugang zu diesen besten Modellen mit einem grossen Aufpreis verlangt. Und jetzt ist der Wettbewerb da, es gibt verschiedene Modelle. Es ist der Preiskampf ausgebrochen und wenn sich jetzt nichts gross ändert, wird der Zugang zu diesen Modellen einfach quasi kollabieren auf ein Geschäft, wo kein Profit mehr drin ist, wo man quasi den Zugang zu diesem Modell hat zum Preis von der Elektrizität und von der Hardware dahinter, wo fast gegen null tendiert, also extrem niedrig. Und damit ist natürlich die Fähigkeit von diesen Firmen, die Modelle bauen, mit diesen Modellen wirklich gross Geld zu verdienen, ist nicht so gross, wie sie sich vielleicht erhofft haben.
Also das Wetter ist vielleicht gar nicht auf technologischer Ebene, sondern auf Elektrizitätsmanagement-Ebene, oder wie muss ich das vorstellen?
Ja, oder wer den besten Preis von Nvidia für GPUs bekommen hat.
Mhm. Und die sind ja begrenzt, oder? Also dort wird es, also begrenzt, sie kommen einfach nicht nah mit der Produktion. Das heisst, die Firmen reissen sich um die begrenzte Anzahl Rechenleistung.
Ja, und die Firmen, die Hardware kaufen, einsetzen und vermieten, perfektioniert haben, sind die drei grossen Cloud-Anbieter.
Damit die Modelle ja funktionieren, müssen die trainiert werden mit den sogenannten Trainingsdaten. Das ist ja ein schwarzes Loch, sowohl bei OpenAI wie auch bei Anthropic oder Claude. Kevin, weißt du, wo der Dreis hingeht? Oder weißt du mehr, aufgrund von welchen Daten die Modelle trainiert werden?
Die Firmen sind da sehr, sagen wir, geschlossen. Die wollen nicht sagen, wo sie ihre Trainingsdaten her haben. Und der Grund dafür ist, dass die natürlich massive Urheberrechtsverletzungen gemacht haben und jetzt immer mehr vor Gericht stehen. Also wir haben ja den Fall schon früher in diesem Jahr gehabt von der New York Times, wo OpenAI vor Gericht gezogen hat. Jetzt vor kurzem haben wir gesehen, wie die Startups, die Musik generieren, von der Musikindustrie eingeklagt worden sind, weil die ganz offensichtlich einfach urheberrechtlich geschützte Musik genommen haben, ihre Modelle trainiert haben und die quasi direkt wieder geben. Und auch in der Designwelt, jetzt haben wir gerade gesehen, Figma hat ihr Designprodukt eingeführt, wo man schön mit einem Prompt sagt, machen wir ein Interface für ein Wetter ab. Und zurückkommt, und das ist eigentlich überhaupt nicht verwundlich, die Apple-Wetter-App. Und jetzt haben sie das Produkt innerhalb von kürzester Zeit gerade wieder vom Markt müssen nehmen.
Also hierdurch ist der AIGO einfach das Apple-Modell anbauen. Eben, ich meine, das ist natürlich auch für uns als Newsportal oder als Verlag ein Thema. Eben, wenn die Modelle unsere Daten gehen hindurch abgrasen und neu verpacken und mit dem vielleicht dann Geld verdienen. Aber ich glaube, es gibt Licht am Horizont, beziehungsweise Licht ins dunkle Tunnel. Das hat mit der EU zu tun. Erklär uns, warum wir bald vielleicht etwas mehr wissen über die Trainingsdaten.
Mhm. Die EU hat den sogenannten Artificial Intelligence Act verabschiedet. Der tritt jetzt am 1. August, trotz 4 Tage, in Kraft. Und dann gibt es gewisse Deadlines. Und für die grossen Sprachmodelle, die wichtigste Deadline ist dann in einem Jahr. Bis dann müssen die Firmen, die grossen Modelle wollen, in der EU offerieren, müssen deklarieren, wie die Modelle trainiert worden sind und vor allem, auf welchen Daten sie trainiert worden sind. Und ganz spezifisch, es ist gesagt, die Offenlegung der Trainingsdaten muss klar genug sein, dass Leute oder Firmen, die urheberrechtliche Besorgen haben, dass die könnten die rechtlich einbringen.
Das heisst, die Tech-Firmen sind jetzt ziemlich am Zittern wahrscheinlich.
Ja, das wird spannend. Ich weiss nicht, wie sie das lösen wollen.
Also weil eben Apple hat jetzt gerade angekündigt, dass sie ihre Apple Intelligence nicht in der EU lancieren wollen, aus ähnlichen Gründen. Halt eben, weil es da mehr Regulierung gibt. Wie es dann in einem Jahr ist, wissen wir nicht. Wird dann auf einmal vielleicht OpenAI oder Claude sagen, hey, wir arbeiten anders in der EU als in anderen Gegenden der Welt?
Das sind natürlich die Powerplays von den grossen Tech-Firmen, die jetzt wollen, die EU forcieren, ihnen da bessere Konditionen zu geben. Was in dieser Diskussion oft vergessen wird, dass natürlich Amerika eigentlich genauso Regulatorien jetzt bringt, spezifisch für KI und interessanterweise auf dem Level der Bundesstaaten. 44 von den 50 Staaten sind dran, ihre eigenen KI-Gesetze zu machen. Das erste ist schon in Kraft im Staat Colorado Und Kalifornien hat im Moment nach letzter Zählung 40 verschiedene Gesetze zum Thema AI in Vorbereitung, inklusive einem Gesetz, wo, wenn das durchkommt, eigentlich zu einem Exodus aus Kalifornien von diesen Tech-Firmen könnte führen.
Also so die mehr in Amerika wird laufen Innovationen und die EU tut nur regulieren. Das ist eben halt ein Märchen, weil es läuft dort genau gleich.
Ja, ich sehe das sehr skeptisch. Also die Frage, die USA werden ignoriert und die EU wird angegriffen als regulierungswütig. In der EU haben Firmen jetzt für viele Sachen zwischen 6 Monaten und 2 Jahren Zeit, sich vorzubereiten. In Amerika ist zum Beispiel die Firma Workday, das ist eine HR-Firma, die jetzt auch KI einsetzt, ist jetzt schon vor Gericht.
Und wir reden ja über die EU, nicht weil jetzt die Schweiz in der EU ist, aber weil oftmals die Schweiz halt dann in diesen Regulierungen mithängt und dann tun sie für die Schweiz nicht ein extra Wurst fahren, sondern wir müssen dann halt das nehmen, was die EU hat.
Es wird genauso sein wie beim Datenschutz. Die EU hat eine Datenschutzverordnung gemacht und wir haben die de facto in den Firmen übernehmen, weil jede Firma in der Schweiz hat ja auch EU-Kunden. Und das Schweizer Datenschutzgesetz ist ja mehr oder weniger eine Kopie von der europäischen.
Ja, das heisst, das werden spannende Monate, die uns hier erwartet. Kevin, danke vielmals, dass du da bist und uns die AI-Welt erklärt hast.
Danke vielmals.
Prompt Zero.
Das ist der AI-Podcast Prompt Zero. Mein Name ist Tobias Bolzon
und Thomas Benke.
Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.